Unser heutiges Thema, die vier edlen Wahrheiten. Und das ist ein Konzept innerhalb des Buddhismus, was eigentlich in fast allen Schulen benutzt wird, um die Lehre des Buddha so kompakt wie möglich darzustellen. Wenn wir uns die Lebensgeschichte des Buddha anschauen, finden wir dieses Konzept auch schon relativ am Anfang, und zwar während seiner Erleuchtungserfahrung. Beim dritten Aspekt, als er verstanden hat, wie die ganzen Verdunkelungen, die Kleshas, funktionieren, in der gleichen Erfahrung hat er auch die vier edlen Wahrheiten verstanden. Die vier edlen Wahrheiten sind eigentlich ein Konzept, was aus der Medizin kommt, oder man könnte es wird oft mit der Medizin verglichen. Die erste edle Wahrheit ist das, was wir schon kennengelernt haben, unser Ausgangszustand. Also das, was uns zum Buddhismus oder zur Achtsamkeit bringt. Im medizinischen Kontext würde man sagen, das ist die Diagnose, also der Zustand des Leidens, also das, was uns antreibt, etwas verändern zu wollen, der Leidensdruck. Im Pali wird dazu der Begriff Dukkha benutzt. Dukkha meint nichts anderes als Frustration. Die gebräuchlichste Übersetzung für diesen Begriff ist Leid. Diese Übersetzung gibt es schon seit über 100 Jahren. Sie ist ein bisschen fehlleitend. Eigentlich hat der Buddha, zumindest so wie es die Tradition erzählt, damit gemeint, unsere Alltagserfahrung eigentlich. Unsere Alltagserfahrung, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwie der Alltag, so wie wir ihn erleben, frustrierend ist, so wie wir ihn erleben, Druck ausübt, so wie wir ihn erleben, Stress ist. Jon Kabat-Zinn übersetzt diesen Begriff übrigens mit Stress, und das ist sein Kontext im Zusammenhang mit dem MBSR, was er ja Mindfulness-Based Stress Reduction genannt hat. Er leitet diesen westlichen medizinischen Stressbegriff eigentlich aus diesem ursprungsbuddhistischen Begriff her, und zwar aus dem Pali-Begriff Dukkha. So wie wir aus unserem verwirrten Zustand unser eigenes Leben wahrnehmen, ist es leidhaft. Das heißt nicht, dass es eine Wahrheitsaussage über das Leben an sich ist. Es ist einfach nur eine Beschreibung von unserer Ausgangssituation. Irgendwie sind wir unzufrieden, irgendwie fühlen wir uns unrund, irgendwie fühlen wir uns mehr oder weniger frustriert. Das meint es. Und das ist auch der Kontext zum medizinischen Bild, sprich zur Diagnose. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit haben wir uns eigentlich schon angeschaut. In den vier edlen Wahrheiten wird der Begriff Tanha benutzt, also im Pali Tanha. Das meint nichts anderes als Gier oder Begehren. Das haben wir das letzte Mal uns angeschaut bei den Kleshas. Als Grundursache für unsere Frustration wird im Buddhismus die Gier angesehen. Die Ursache für die Gier, was wir uns das letzte Mal ja angeschaut haben, ist die Illusion, dass wir eine abgetrennte Persönlichkeit haben. Dass wir also nicht reiner Prozess sind, der sich von Augenblick zu Augenblick weiterentwickelt, sondern dass wir davon ausgehen, dass wir eine abgeschlossene Einheit vom Rest der Welt sind. Gier ist die Folge von unserer Illusion, dass wir eine eigenständige, in sich abgeschlossene Persönlichkeit haben. Innerhalb der Neurowissenschaften gibt es im Zusammenhang mit der Achtsamkeit, beziehungsweise im weiteren Kontext auch mit dem Buddhismus, gibt es drei wesentliche Konzepte. Das eine wesentliche Konzept haben wir uns immer wieder schon mal angeschaut. Das ist der Mandelkern, also das limbische System in unserem Gehirn. Das ist so ganz innen drin. Und da gibt es den Mandelkern, die Amygdala, die als unsere Schutzmechanismus, als Aufgabe hat, unsere Umwelt permanent abzutasten, permanent wahrzunehmen auf Gefahr hin. Wenn es irgendeine Gefahr wahrnimmt, das heißt, es gleicht sämtliche Inputs immer wieder ab mit unserem Gedächtnis, und wenn es eine Gefahr wahrnimmt, dann reagiert sie mit der Stressreaktion. Das funktioniert alles automatisch, ohne Bewusstsein. Wenn die Stressreaktion ausgelöst wird, gibt es dann Impulse zu unserem Frontalhirn, und dort wird uns die eigene Stressreaktion erst bewusst. Das ist eigentlich die Basis, wo die dritte Ursache für unsere leidhafte Welterfahrung wurzelt, das ist die Aversion oder die Aggression. Und das war ja das Thema auch vom letzten Mal, also die Frage nach der Angst. Der Angstbegriff wird im Buddhismus als Teil der Aggression wahrgenommen. Und wenn wir psychologisch uns heutzutage Aggression anschauen, dann können wir in der Regel auch, bevor jemand aggressiv reagiert, immer diese Angstreaktion wahrnehmen. Das heißt, jemand fühlt sich eingeengt, jemand fühlt sich in die Enge getrieben und reagiert aus diesem Gefühl der Enge, aus dem Gefühl der Angst mit Wut, mit Aggression. Das ist der eine Teil, also im Konnex von Achtsamkeit und Neurowissenschaften interessant ist. Und der zweite Konnex betrifft die Gier. Also auch da gab es ja hier auch schon die Diskussion, also wie kommt es, dass wir so gierig sind? Die Antwort, die die Neurowissenschaften dazu liefern, ist, es gibt in unserem Gehirn, gibt es mehrere Systeme, sogenannte Belohnungssysteme. Diese Belohnungssysteme werden dann ausgelöst, wenn wir essen, wenn wir trinken und wenn wir in menschlicher Kommunikation sind, also zum Beispiel Sexualität. Und es gibt jetzt ein interessantes Experiment aus dem Jahre 1954 von einem der Gründerväter der Neurowissenschaften, Olds hieß der. Das war ein Psychologe an einer Universität. Der hat Ratten in das Gehirn eine Diode eingepflanzt. Und bei einem dieser Rattenexperimente hat er also den falschen Bereich getroffen. Diese Diode war mit einem Schalter verbunden, wo die Ratte selbst sich also ihren eigenen Stromschlag abgeben konnte, indem sie auf eine Taste gedrückt hat. Das heißt, sie konnte sich über diese Taste, über dieses Kabel in ihr Gehirn selbst reizen. Das Interessante war jetzt, diese Ratten haben sich permanent selbst gereizt. Und das wurde so interpretiert, dass sie also durch die Reizung, indem sie permanent auf diese Taste draufgehauen haben, sich positive Gefühle produziert haben. Sie haben permanent ihr inneres Belohnungssystem ausgelöst. Und zwar so stark, dass sie vergessen haben oder dass für sie nicht mehr interessant war, Nahrung aufzunehmen, Flüssigkeit aufzunehmen oder in irgendeinen sexuellen Kontakt mit anderen Ratten zu gehen. Und da gibt es also einen Bereich, Nucleus Accumbens heißt er. Ursprünglich dachte man, das ist unser Belohnungssystem. Heute weiß man, dass es also mehrere Belohnungssysteme im Gehirn gibt. Also man unterscheidet vier Systeme. Drei davon sind Dopamin gesteuert und eines ist Serotonin gesteuert. Das sind also Neurotransmitter. Wenn wir einmal eine positive Erfahrung gemacht haben, dann haben wir das Bedürfnis, weil sich das so gut angefühlt haben, es zu wiederholen. Und dadurch schaukelt sich das immer weiter auf. Wie bei den Ratten klopfen wir sozusagen immer auf die gleiche Taste. Und das ist auch das Erklärungsmodell für Süchte. Die Süchte reizen genau diese gleichen internen Belohnungssysteme, die auf der einen Seite Dopamin gesteuert sind und dann eigene Opiate auslösen, also die Endorphine, körperproduzierte Opiate eigentlich. Und die generieren dieses angenehme Lustempfinden. Das ist offensichtlich eines der Hauptsteuerungssysteme von uns Menschen sind. Das heißt, wir Menschen suchen ja die ganze Zeit positive Erlebnisse, also etwas, was sich angenehm anfühlt. Und dadurch steuern wir diese Belohnungskreisläufe in unserem Gehirn. Und im Buddhismus ist es so, dass das eines der Hauptantriebsmuster ist, mit denen wir uns in der Regel selbst Leid zuführen. Es fühlt sich auf den ersten Blick offensichtlich positiv an. Also langfristig, wenn wir in diesem Kreislauf bleiben, sind wir in diesem Kreislauf gefangen und kommen nicht wirklich zur Ruhe. So wie diese Ratte, die dann permanent auf diese Taste draufhaut und sozusagen das Essentielle, sprich die Nahrung, Kommunikation und das Trinken vergisst. Das ist dieser Gierkreislauf, also das, was unsere Gesellschaft ja auch anheizt durch alle möglichen Marketingstrategien. Es ist interessant, dass es sozusagen da eine bestimmte Struktur in unserem Gehirn gibt und nicht nur in unserem Gehirn, sondern offensichtlich in allen Säugetieren zumindest. Der dritte Bereich ist unser Frontalhirn. Das heißt, der Bereich, der hinter der Stirn angelagert ist. Und das Interessante ist, dass dort alle oder ein Großteil der Funktionen sind, die durch das Achtsamkeitstraining trainiert werden. Zum Beispiel die Funktion der Wachheit, die Funktion der Konzentration, die Funktion der emotionalen Regulation. Das heißt also, wenn wir aufgeregt sind, können wir uns ja selbst beruhigen und das tun wir durch die Aktivität im Frontalhirn. Das heißt, man könnte den Achtsamkeitsansatz als eine Integrationsfunktion des Gehirns beschreiben, der über die Aktivierung des Frontalhirns die anderen Prozesse integriert und steuert. Und so wird das von Neurowissenschaftlern auch beschrieben. Und das finden wir sozusagen jetzt nicht auf neurobiologischer Ebene beschrieben, aber wir finden es auf phänomenologischer Ebene beschrieben, im Buddhismus wieder. Das heißt, aus der Erfahrung heraus beschrieben. Wir fangen an bei der ersten Wahrheit, Frustration. So wie wir unser Leben normalerweise wahrnehmen, ist es unbefriedigend, frustrierend, mehr oder weniger. Die Ursache dafür sind die drei Geistesgifte, Gier, Hass und Verblendung. Verblendung definiert als unsere Illusion, dass wir eine abgetrennte Einheit sind. Die dritte Wahrheit ist die Beschreibung des Gesundheitsziels. Und das ist das, was wir uns schon angeschaut haben im Rahmen der Erleuchtungserfahrung des Buddha. Begriff würde man hier dann entweder den Begriff Nirvana nennen, also Verlöschen von Verblendung, Gier und Hass. Oder wir können es auch als Eins-Seins-Erfahrung beschreiben. Die vierte edle Wahrheit beschäftigt sich mit dem Pfad auf Pali Marga. Und zwar wird dieser Pfad in 8 unterschiedliche Aspekte unterschieden. Diese Aspekte habe ich jetzt mal hier aufgelistet. Insgesamt wird dieser Pfad als der 8-fache Pfad beschrieben und teilt sich in 3 verschiedene Bereiche ein. Die ersten 2 Aspekte, die werden traditionell mit dem Begriff Weisheit benannt. Nummer 3, 4 und 5 wird mit dem Begriff der Ethik, das ist so Rede, Handeln und Lebensunterhalt. Der dritte Bereich ist die meditative Schulung. Das fängt beim Bemühen an, ist die Achtsamkeit und ist die Sammlung. Das sind die 3 Trainingsfelder, die im Buddhismus trainiert werden. Das heißt, es gibt ein Training in Einsicht oder Weisheit auf Pali Panya oder auf Sanskrit Prajna. Es gibt ein Training in Ethik, in ethischem Verhalten auf Pali Sila. Und es gibt ein meditatives Training, wobei Meditation der westliche Begriff ist und eigentlich nicht wirklich passend, weil Meditation heißt, soweit ich weiß, aus dem Lateinischen kommend Betrachtung eigentlich. Also Textbetrachtung ist damit gemeint und so wird es auch im Christentum benutzt. Insofern ist dieser Begriff eher irreführend. Wenn man es jetzt wirklich also im christlichen Kontext nehmen würde, sprechen die meisten christlichen Meditationslehrer von Kontemplation. Kontemplation hat im christlichen Sinne eher den Aspekt von Wachheit und dem, was wir Achtsamkeit oder Meditation gemeint ist. Jeder dieser 8 Aspekte hat im Pali noch einen Zusatz, und zwar Samma. Und Samma wird im Deutschen mit Recht oder Perfekt oder vollkommen übersetzt. In der richtigen Terminologie müsste man von vollkommener Sichtweise, vollkommener Einstellung, vollkommener Rede, vollkommener Handeln, vollkommenem Lebensunterhalt, vollkommenen Bemühen, vollkommener Achtsamkeit und vollkommener Sammlung sprechen. Vom Trainingsaspekt her ist es natürlich eine Idealbeschreibung. Worum geht es eigentlich? Mir ist für heute erstmal wichtig, dass wir das gesamte Bild sehen. Wir werden jetzt innerhalb der nächsten Termine uns die einzelnen Aspekte im Detail anschauen. Ein wesentlicher Punkt bei diesem 8-fachen Pfad. Der Pali-Begriff ist Marga und das meint Pfad oder Weg. Manche Autoren beschreiben das jetzt als stufenweise Abfolge von diesen einzelnen Aspekten. Das heißt, man fängt erst bei der rechten Sichtweise an, dann bei der rechten Einstellung und arbeitet sich so weiter, bis man dann irgendwann mal vielleicht bei der Meditation gelandet ist. Andere Lehrer sagen, es ist eher ein Netzwerk. Wenn wir üben, dann üben wir meistens mehrere Aspekte gleichzeitig, beziehungsweise wir fangen bei einem Aspekt an. Zum Beispiel bei dem Aspekt, wenn wir also regelmäßig Atembetrachtung machen, dann brauchen wir den Aspekt rechtes Bemühen, sprich rechte Anstrengung, dass wir uns hinsetzen, dass wir unseren inneren eigenen Schweinehund überwinden und es einfach machen. Damit praktizieren wir rechtes Bemühen. Dann haben wir die Achtsamkeit dabei, okay? Und dann haben wir natürlich, wenn wir innerlich zur Ruhe kommen, erleben wir unterschiedliche innere Ruhezustände, die im Buddhismus unterteilt werden als Vertiefungszustände. Und damit haben wir diesen Aspekt der Sammlung. Ich möchte nur sagen, erstens, wir können bei jedem dieser 8 Aspekte beginnen und beginnen in der Regel dann auch gleichzeitig mit anderen Aspekten zu arbeiten. Also es ist eher die Idee eines Netzwerkes, als dass man einen Punkt anfängt, den abhakt und dann zum zweiten Punkt übergeht und so. Die richtige Sichtweise hat jetzt unterschiedliche Aspekte. Einmal ist es damit das Verständnis der 4 edlen Wahrheiten gemeint, also das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Dann ist es ein grundsätzliches Verständnis von heilsamen Handeln und unheilsamen Handeln. Das heißt, es setzt eine gewisse Wachheit voraus, unseren Alltag wahrzunehmen und zu reflektieren, das, was ich tue, hat das eine heilsame Auswirkung auf mich und auf meine Umwelt oder hat es eine unheilsame Auswirkung auf mich oder auf meine Umwelt? Und damit haben wir so eine Art Korrektiv, wo wir also selbst entscheiden können, was tut uns selbst gut und unserer Umwelt, diese Sachen sollten wir weiterhin tun, und was tut uns und der Umwelt nicht gut und diese Sachen sollten wir lassen. Der dritte Aspekt ist die Phänomene und unsere eigene Erfahrung zu betrachten. Und da gibt es drei Wesensmerkmale. Das eine Merkmal ist, dass unsere Erfahrung sich immer wieder verändert. Anicca. Es gibt nichts Feststehendes in unserer Erfahrung. Es taucht ein Gedanke auf und dann taucht der nächste Gedanke auf, dann taucht irgendeine Assoziation auf, dann richte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf etwas anderes, dann sehe ich irgendetwas und so besteht unser Erleben eigentlich in einem kontinuierlichen Fluss von Erlebnissen, die sich mehr oder weniger strukturiert aneinander anreihen oder vollkommen assoziativ in unserem Geist passieren. Das meint mit prozessorientiert oder dass die Dinge sich permanent in unserem Erleben verändern. Der zweite Aspekt ist Anatta, das heißt, dass es nichts von uns Getrenntes gibt, wenn wir genau hinschauen. Es auf der einen Seite natürlich eine Welt unserer Begriffe gibt, so wie wir Leben interpretieren, unsere sogenannte relative Wahrnehmung. Wenn wir aber genauer hinschauen, ist einfach eine Welt der Begriffe ist. Und das Interessante an dem Pali-Begriff für diese relative Sichtweise, Maya, das ist die gleiche Wortwurzel, wo unser Begriff Messen herkommt. Also Meta, Messen, Maßstab. Und das meint nichts anderes, dass wir unsere Welt mithilfe von Begriffen vermessen. Das Metamaß ist nicht die Welt an sich, sondern das ist nur unser begriffliches Set über Welt. Wenn wir genau hinschauen, werden wir also merken, dass diese Begriffe relativ sind. Und relativ bedeutet relativ wahr und relativ unzutreffend. Das meint Anatta, also nicht ich, meint der Begriff. Und der dritte...
Liegt das jetzt an einer bestimmten Sprache? Also gibt es eine Sprache, die jetzt die Möglichkeit beschreiben könnte? Oder ist das gar nicht zugänglich mit so einer Messensprache? Und man versucht, die, quasi die Welt, irgendwelche Begriffe und Objekte und so.
Wenn ich buddhistische Philosophie richtig verstehe, ist das Merkmal von jeder Sprache, dass sie mit Begriffen arbeitet. Sobald ich mit Begriffen arbeite, arbeite ich so mit Dualismen, also mit Abgrenzungen und werde eigentlich dem reinen Prozess nicht mehr gewahr. Es gibt meditative Erfahrungen, wo wir einfach präsent sind, ohne dass unser begriffliches System im Vordergrund steht. Das läuft in der Regel immer noch mit. Aber es gibt Wachheitszustände, wo wir einfach präsent sind, ohne jetzt in unsere Begriffswelt hineinzufallen. Aus buddhistisch-therapeutischer Sicht ist ja diese ganze Begriffsdiskussion nur deswegen interessant, weil wenn wir in dieser begrifflichen Welt leben und glauben, diese Begriffe sind Wahrheiten in sich, eigene Einheiten, dass wir dann beginnen, versuchen, die Dinge festzuhalten. Und da aber diese Dinge nur unsere Begriffe von Dingen sind oder von Welt, die in sich gar nicht bestehen, entsteht jedes Festhalten, entsteht dadurch immer Frustration. Wie wenn wir Wasser versuchen festzuhalten, es kann nie funktionieren, weil das Wesen der Dinge einfach Prozess ist. Und selbst wenn wir uns vorstellen, das Wasser ist fix, ja, also wir unseren festen Begriff von einem fließendes Wasser machen und wir versuchen das aufgrund unserer Vorstellung festzuhalten, wird unsere Erfahrung immer wieder die sein, dass es nicht funktioniert. Und das ist die Grunderfahrung, dass wir uns immer wieder durch das Festhalten an geglaubten Dingen, müsste man fast sagen, Frustration erzeugen. Zwei Aspekte habe ich bis jetzt genannt. Also Vergänglichkeit oder alles verändert sich, alles ist Prozess, ist der eine Aspekt, Anicca. Und der zweite Prozess ist, es gibt keine abgetrennten Wesenheiten, Anatta. Und der dritte Aspekt ist, wenn wir in dieser Illusion hineinfallen, dass wir versuchen, an Dingen festzuhalten, dass wir versuchen, Dinge besitzen zu wollen, die wir nicht besitzen können, dass dann sozusagen Leid produziert wird. Und das ist der dritte Aspekt. Training besteht darin, im Alltag sich immer wieder zu vergegenwärtigen, in welchem dieser Muster befinde ich mich jetzt. Ja, wenn wir merken, läuft irgendwas unrund, irgendwie ist ein Gefühl von Nichtstimmigkeit, dann kann man mit Hilfe dieser drei Kategorien schnell ausmachen, wo man festhängt. Also entweder sind wir in irgendeinem Leidenszustand, weil wir uns irgendeine fixe Vorstellung haben, wie etwas sein sollte. Dann hängen wir an irgendeinem Konzept und versuchen, dieses Konzept umzusetzen. Das Blöde an jedem Konzept ist, dass Wirklichkeit oft anders ist. Und in dem Augenblick, wo wir merken, dass wir an irgendeiner Erwartung festhalten, haben wir die Möglichkeit, diese Erwartung einfach als Erwartung wahrzunehmen und uns innerlich zu entspannen und dann vielleicht sogar drüber zu lächeln und sagen, okay, da ist die Erwartung, so what. In dem Augenblick sind wir nicht mehr gefangen von der Erwartung, sondern haben diesen inneren Freiraum. sind sozusagen wieder mehr im Prozess. Das ist ein gutes Mittel, um eigene Verengungsprozesse im Alltag gegenzuchecken und wahrzunehmen und dann auszusteigen. Der zweite Aspekt, der diesen Weisheitsbegriff mit beinhaltet oder Einsichtsbegriff mit beinhaltet, ist eine innere Haltung, eine innere Einstellung zu Dingen. Wie kann ich mit Dingen gut umgehen? Diese innere Einstellung ist nicht an den Dingen zu hängen. Wir werden es nicht vermeiden können, dass wir Erwartungen produzieren oder dass in unserem Kopf Erwartungen auftauchen, aber wir können locker mit der Erwartung umgehen. Also wir müssen nicht aufgrund der Erwartung einengen, sondern wir können die Erwartung wahrnehmen. Okay, das ist meine Erwartung in der Situation. Die Leute verhalten sich aber anders, auch okay. Oder irgendein bestimmtes Gefühl taucht auf. Auch das haben wir in der Regel nicht unter Kontrolle. Aber wir können mit dem Gefühl nicht anhängend umgehen. Wir müssen uns nicht in das Gefühl hineinsteigern, sondern wir können auch hier aus einem inneren Freiraum heraus handeln. Das meint diese innere Haltung des Nicht-Anhaftens. Der zweite Aspekt dieser inneren Einstellung als spirituelle Praxis oder als Trainingspraxis ist eine gewaltfreie Haltung, also nicht Gewalt ausüben. Das bezieht sich auf mich selbst als auch auf andere. Für uns im ersten Schritt ist natürlich erstmal interessant, was heißt gewaltfreie Handlung oder Haltung mir selbst gegenüber. Und das meint nichts anderes, als dass ich mich selbst erstmal so annehme, wie ich bin. Und nicht versuche, mir innerlich Druck zu machen, wie ich glaube, sein zu sollen oder zu wollen. Das ganze Thema der Akzeptanz steckt in diesem zweiten Aspekt der inneren eigenen Haltung. Und auch da können wir im Alltag, haben wir, glaube ich, viele Situationen, wo wir merken, dass wir uns selbst Druck machen und uns selbst erstmal im ersten Schritt nicht wirklich so annehmen, wie wir sind, sondern irgendeine Idee haben, wie wir jetzt sein müssten. Auch da verengen wir. Und das projizieren wir natürlich auch auf andere. Das heißt, auch hier wahrzunehmen, wann üben wir Druck auf andere Personen aus, das ist die psychologische Ebene. Und natürlich hat es auch eine körperliche Ebene, das heißt sämtliche Gewaltbeziehungen, also wo ich anderen Leuten und anderen Wesen wehtue, sollten auch vermieden werden. Der dritte Aspekt dieser inneren Haltung ist, eine wohlwollende Haltung mir gegenüber zu entwickeln. Und das ist die Übung des allumfassenden Wohlwollens, also Metta. Und alleine, wenn wir in diesem Trainingsteil im Alltag üben, haben wir schon genug zu tun. So, dieser Bereich ist der Bereich Weisheit. Wenn man großzügig ist, dann könnte man sagen, diese beiden Bereiche sind in dem normalen MBSR-Kurs mit abgedeckt. Die werden zwar da nicht so explizit benannt, aber es läuft dort mit. Es wird manchmal mehr oder weniger deutlich angesprochen, aber es ist irgendwie im Kurs mit drin. Dann würde ich noch mal einen kurzen Blick auf Meditation. Rechtes Bemühen habe ich schon gesagt. Interessant ist, dass das ein Teil des achtfachen Pfades ist, rechtes Bemühen. Und ich glaube, für diejenigen, die während des 8-Wochen-Kurses immer wieder mit dem Thema konfrontiert waren, eine regelmäßige Übungspraxis sich anzugewöhnen, also täglich 20 Minuten Atembetrachtung zu machen oder Bodyscan zu machen, werden einen Geschmack davon bekommen haben, was es bedeutet, wirklich am Ball zu bleiben. Was für ein Aufwand, innerlich zumindest, das ist, sich täglich immer wieder hinzusetzen und täglich mit dem inneren Schweinehund zu diskutieren, mache ich es oder mache ich es nicht. Offensichtlich ist das nicht nur unser eigenes Problem, sondern das Problem hatten die Leute vor 2.500 Jahren auch schon. Rechtes Bemühen bezieht sich einmal auf die regelmäßige Praxis und auf das Bemühen, heilsame Zustände herzustellen, wie Wohlwollen, wie Mitgefühl, wie gewaltfreies Handeln und unheilsame Zustände nicht aufkommen zu lassen oder nicht fördern zu wollen. Das meint rechtes Bemühen. Selbst wenn wir nur uns mit diesem Bereich beschäftigen, jede Menge zu tun. Der ganze Bereich Achtsamkeit, das ist ja das explizite Thema von den MBSR-Kursen. Da werde ich dann auch drauf eingehen. Der dritte Bereich ist Sammlung. Das sind die 4 Vertiefungen auf Pali Jhanas. Das sind Konzentrationszustände, wo der Geist immer konzentrierter wird. Und da gibt es also einen 4er-Schritt, also 4 Vertiefungen. Und es gibt auch einen 8er-Schritt, also mit noch 4 nicht gegenständliche oder nicht körperliche Vertiefungen. Der Bereich, der in den meisten MBSR-Trainings stark vernachlässigt wird, ist die ethische Komponente. Der Bereich, der hier mit 3 Aspekten abgebildet wird, einmal rechte Rede, einmal rechtes Handeln und einmal rechten Lebensunterhalt. Aus buddhistischer Perspektive ist das die Basis. Aus buddhistischem Verständnis gibt es ohne Ethik keine spirituelle Entwicklung. Das ist wesentlich zu wissen, weil damit unterscheidet sich sämtliche Wellness-Programme, die die ethische Komponente nicht behandeln oder wo das kein Thema ist. Das ist der große Unterschied.